Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder, eine neue Folge. Ein ganz gewöhnlicher Samstagmorgen. Jens, guten Morgen.
Ja, typischerweise mit einer Podcast-Aufnahme. Ja, freue mich drauf. Wir haben ein interessantes Thema heute. Erstmal moin moin, grüß Gott in die Runde wie immer. Und Axel, dir auch einen schönen Samstagmorgen. Wir nehmen ja mal häufig samstags auf, weil wenn wir montags rauskommen, einer muss ja noch schneiden. Das bist du, derjenige, der die Technik hier betreut. Und ja, jetzt schon, ich überlege gerade, wir sind jetzt bei Folge 135.
Ja, Jens, wir sind bei Folge 144.
144? Mensch, ich komme gar nicht mehr mit.
Ja, so sieht's aus. Ja, und wir beide nehmen samstags auf und nicht nur Technik und Recherche, sondern alles andere, was dazugehört. Der Jens macht dann noch unsere Werbung und. Also gehört viel dazu. Aber das machen wir gerne. Wir brennen für die Themen. Und Jens, heute...
Und Axel, Herr Merz hat ja gesagt, wir sollen mehr arbeiten. Das haben wir hiermit dokumentiert. Ja, also wir arbeiten auch am Wochenende.
Selbstverständlich.
Wir sind ja freischaffende Künstler, ich zumindest. Und naja, dafür kann man dann mal auch vielleicht montags morgens zum Tennis gehen und verlagert seine Arbeit dann ans Wochenende.
Ja. Vielleicht spielst du mal ein Match mit dem Herrn Merz. Er hat ja auch vielleicht montags morgens Zeit, wenn er am Wochenende so viel rackert. So, jetzt aber genug der Plauderei. Wir starten direkt mal durch, Jens. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht. Wir wollen uns heute um ein leicht basisches weißes Pulver unterhalten. Und nicht, dass jetzt hier irgendwie der Verdacht aufkommt, dass wir uns über irgendwelche Drogen unterhalten. Nein, es geht heute um die chemische Verbindung Natriumhydrogencarbonat. Chemische Formel ist NaHCO3. Und dieser Stoff oder dieses Pulver ist leicht basisch. 8 bis 8,5 ist der pH-Wert. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was ist Natron überhaupt? Wo wird es angewendet? Jens, du wirst es gleich erzählen, du hattest eine interessante Unterhaltung, da geht es halt auch um Krankheiten, was kann man dort tun? Wir schauen mal an, was man mit Natron sonst noch alles anstellen kann und starten einfach mal. Jens, was ist eigentlich Natron?
Ja, ich würde erstmal deine erste Frage beantworten. Also ich hatte eine Diskussion mit einer Krebsexpertin, die mir erzählt hat, dass sehr viele Krebspatienten Natron einnehmen. Warum macht man das? In der Hoffnung, dass man dieses Tumormilieu, das Tumormilieu ist ja sehr sauer, das heißt, da wird ständig Laktat produziert. Laktat ist eine saure Säure und damit schützt sich sozusagen der Tumor über dieses saure Tumormilieu vor unserem Immunsystem. Unser Immunsystem ist dann praktisch wie die Katze vor der Schlange, ja, kommt also an den Tumor nicht heran und das will man halt versuchen, dadurch zu beeinflussen, indem man dieses Tumormilieu dann alkalisiert, in der Hoffnung, dass sich dieser Säureschutzmantel dann auflöst und dann das Immunsystem wieder die Chance hat, diesen Tumor letztendlich selber abzubauen. Und wir haben dann so ein bisschen über Spontanremissionen und so weiter gesprochen. Da gibt es ja sehr, sehr interessante Geschichten. Werden wir hier auch nochmal thematisieren im Podcast. Aber ich will zurückkommen auf Natron. Also das Thema war in der Diskussion, dass Natron zwar viel eingenommen wird, aber ein Heilpraktiker dargelegt hat, dass Natron natürlich auch den Magen-Darm beeinflusst und könnte eben auch negativ beeinflussen, sodass bestimmte Makronährstoffe wie zum Beispiel Proteine eben weniger gut verdaut werden können. Also da stellte sich dann mir die Frage, okay, hat Natron dann überhaupt einen Einfluss auf das Tumormilieu? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, was hat Natron eigentlich genau für einen Einfluss auf die Magen-Darm-Situation, also auf den pH-Wert? Ja, du hast es ja schon gesagt, ein basisches Pulver. Also verändert das das Magenmilieu, das Dünndarmmilieu, das Dickdarmmilieu? Was tut sich da letztendlich? Und wenn man durch häufige Anwendung, also zum Beispiel dreimal am Tag einen Teelöffel Natron aufzunehmen, wenn man damit zum Beispiel die Säuresituation im Dünndarm, im Dickdarm dadurch verändert, dann kann natürlich auch die Absorption sich verändern, dann können sich die Fermentationsprozesse im Dickdarm verändern, dann kann es zu Veränderung des pH-Werts im Dickdarm, den wir ja in Stuhlproben messen können, eben kommen. Und dann haben wir die Situation, dass sich bestimmte physiologische Bakterien im Dickdarm nicht so gut anreichern oder verändert werden, wodurch dann wieder pathogene Keime, wie zum Beispiel E. coli, oder denken wir an den Candida-Pilz, dass die sich wieder verbreitern können, ausbreiten können. Es ist ja im Darm immer so ein ständiger Verdrängungswettbewerb, ja. Wie auch im Sport, ja, man versucht immer die anderen zu bekämpfen, damit man selber in der Tabelle irgendwie hochkommt. Und so ist es im Darm letztendlich auch. Ja, wenn wir einen Überhang an physiologischen Bakterien haben, wie Bifido oder Lactobacillen, dann halten die sozusagen die feindlichen, die E. colis und andere pathogene Keime dann in Schach, wodurch wir eine physiologische Situation haben, die ja, dann dafür sorgen, dass entsprechend Fermentationsprozesse sauber ablaufen und durch diese Fermentation dann bestimmte kurzkettige Fettsäuren produziert werden, die wiederum dann im Kolon, und im Kolon haben wir ja hauptsächlich dann auch das Thema Darmkrebs und wir haben eine sehr hohe Darmkrebsrate, wo wir aktuell nicht 100% wissen, wie das Ganze überhaupt generiert wird, was sind die Faktoren dafür. Und ein Faktor könnten eben zum Beispiel Fäulnisgifte sein, die sich durch fehlerhafte bakterielle Fermentation dann im Dickdarm entsprechend aufbauen. Es gibt viele andere ursächliche Hypothesen, die wir heute alle nicht diskutieren wollen, sondern es geht eben hauptsächlich darum, verändert Natron das pH-Milieu, die pH-Werte in den einzelnen Darmabschnitten. Darum geht es heute in diesem Podcast.
Genau, und du hast dir das was genauer angeschaut, weil du warst am Anfang, wie du mir eben erzählt hast, ein bisschen skeptisch. Kann Natron denn bei Krebs unterstützen? Kann es sogar ein Wundermittel sein? Und da hast du dir mal ein paar Studien angeguckt und jetzt gehen wir das mal alles durch. Was macht Natron im Körper? Was passiert da eigentlich?
Ja, vielleicht sollten wir vorneweg schicken, du hast ja gerade das schon angeschnitten, dass wir nochmal kurz erklären, was Natron eigentlich so ist. Du hast angedeutet, man sollte es nicht mit anderen weißen Pulver verwechseln.
Ja, wenn man so einem Samstagmorgen, weißt du, wenn du so in die Küche kommst und kochst den Kaffee und dann findest du zwischen Mehl und Backpulver, findest du dann noch so ein anderes weißes Pulver, dann solltest du dir sicher sein, dass das Natron ist und vielleicht nicht irgendwas anderes.
Du meinst das weiße Pulver, was man sich dann abends, samstags abends dann mal durch die Nase zieht?
Ja, normal nicht. Also.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu Natron. Was ist das eigentlich? Also es geht hier um das Natriumsalz der Kohlensäure. Auch, wie du gesagt hast, als Natriumhydrogencarbonat bekannt oder Speisesoda kennt die Hausfrau, der Hausmann. Das ganze Backsoda oder Backpulver. Mein Großvater hat immer gesagt, wenn du Sodbrennen hast, dann nimm Bullrichsalz. Das ist auch genau das Gleiche. Oder Kaisernatron. Also da sprechen wir über das Gleiche, den gleichen Inhaltsstoff. Und es ist ein basisches weißes Pulver, wie du gesagt hast, das eben in der Lage ist, Säuren zu neutralisieren und dabei letztendlich Kohlensäure freisetzt. Und diesen Effekt spüren wir zum Beispiel, wenn man diesen naturheilkundlichen Test, diesen Natron-Test nach Rose macht, wo wir so ein Stück weit die Magensäureproduktion messen können. Ja, also wenn sehr stark die Magensäure neutralisiert wird durch Natron, durch Backpulver, dann entsteht eben sehr viel Kohlensäure und diese Kohlensäure entweicht und das merken wir dann in Form von Aufstoßen. Und wenn man eben sehr, sehr viel aufstoßen muss in einer bestimmten Zeitperiode, nachdem man Natron aufgenommen hat, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass sehr viel Säure im Magen vorherrscht und neutralisiert wird. Ja, und wenn gar nichts passiert, das kann jeder auch mal testen, indem man so einen halben, dreiviertel Teelöffel Natron einnimmt. Wenn da so gar nichts passiert, dann ist das tendenziell eher ein Zeichen dafür, dass man zu wenig Magensäure bildet. Und das ist ja ein ganz wichtiger Test, auch wenn er nicht validiert ist, aber er gibt uns zumindest tendenziell mal die Richtung vor, wenn es darum geht, überhaupt Protonenpumpeninhibitoren, Magensäureblocker einzunehmen. Viele Leute haben Sodbrennen, nehmen Protonenpumpeninhibitoren, PPIs ein, ja, und dann haben wir den gleichen Effekt wie bei Natron, es wird sehr schnell neutralisiert. Aber die Frage ist, ob wir da nicht damit nicht den Teufel sozusagen mit dem Belzebub austreiben, weil wir mittelfristig, langfristig das Ganze eher in Richtung ständig zu hoher Magensäureproduktion stimulieren oder beeinflussen. Denn wir kennen ja diesen sogenannten Rebound-Effekt. Ja, wenn man also etwas künstlich unterdrückt, ja, dann springen unsere HCL-produzierenden Belegzellen im Magen eben häufiger und hochaffiner an, dann in dem Moment, wo eine Speise den Magen erreicht, dann sofort eben mit hoher Salzsäureproduktion zu antworten. Und das ist ja etwas, was wir nicht wollen, weil wir natürlich nicht nach jeder Mahlzeit Sodbrennen haben wollen. Also man kann das Sodbrennen bekämpfen, ja, das wäre dann wieder symptomatisch, oder man kann sich darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich jetzt genau im Magen und wie kann ich das mittellangfristig zum Beispiel über die Veränderung der Ernährung besser beeinflussen. Aber wir neigen, Axel, ja immer dazu, ne, immer eine Pille zu nehmen oder dann Natron zu nehmen, in der Hoffnung, dass das neutralisiert, auch da, wo zum Beispiel eben der Tumor diese Säuren produziert. Oder andere Anwendung wäre auch ein Thema Sport. Ne, beim hochintensiven Belastungen werden ja auch Säuren produziert, Milchsäure, das erste, was wir damals in der Physiologie gelernt haben, ne, dass eben das böse Laktat produziert wird, in Anführungsstrichen böse, weil wir heute natürlich über Laktat viel mehr wissen. Und die Idee ist eben, wenn man Natron einnimmt, dass das praktisch sozusagen abpuffert, also so eine Bufferfunktion ausübt, damit eben Laktat schneller abgebaut wird. Und im Sport hat das dann den Vorteil, in Anführungsstrichen, hätte den Vorteil, wenn es entsprechend Laktat schneller abbaut oder abpuffert, dass wir dann eben wieder mehr Freiraum haben und wieder mehr Säure produzieren können. Weil Säure, Laktat entsteht ja eben nur bei schnellkräftigen Belastungen, also nicht bei Ausdauerbelastungen, wenn man also so im Steady State unterwegs ist. Und das haben wir ja bei vielen Ausdauersportarten, Radfahren oder Triathlon oder Laufen etc., so wie du das eben betreibst, ja, Marathonlauf, dass man eben 70, 80% seiner Trainingseinheiten im Dauerlaufprinzip, also in den Grundlagenausdauer, sich bewegt und dann vielleicht ab und zu mal ein bisschen Intervalle einbaut und so. Und die Säureproduktion entsteht ja eigentlich erst, wenn man Intervalle einbaut, wenn man dann eben die Intensität hochfährt.
Lass uns noch mal ganz kurz auf das Sodbrennen zurückkommen, bevor wir hier weitergehen, weil du sagtest ja gerade auch systemisch. Deshalb für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz zusammengefasst: einmal so einen Test, den kann man zu Hause machen. Du hast es gerade beschrieben, um auch zu gucken, stoße ich auf, stoße ich nicht auf. Und dann wollte ich noch mal einen kleinen Sidekick noch mal an die Ärzte. Wenn jemand, ein Patient zum Arzt kommt, sagt, ich habe Sodbrennen, dann ist meistens die erste Reaktion eines Arztes, ja, du kriegst hier einen Protonenpumpenhemmer, anstatt mal so einen Test zu machen und mal genauer reinzugucken. Also oftmals wird halt ganz schnell zu einem Medikament gegriffen und selbst rezeptfreie Medikamente werden ja ganz stark bei Sodbrennen beworben in
Beworben.
den Apotheken.
Ja.
Also von daher.
Ja, und das kann fatal sein, weil wenn du zu wenig Magensäure hast und du auf zu wenig Magensäure dann noch ein PPI nimmst, der PPI hat ja auch nochmal Side-Effects, zum Beispiel, dass es den Intrinsic-Faktor im Magen sabotiert sozusagen, sodass eben B12 weniger aufgenommen wird. Also man kann sich damit mittel- und langfristig Mikronährstoffmangelsituationen ins Haus holen. Ne?
Auf jeden Fall. Deshalb bei solchen Sachen das eher genau abklären lassen. Und vor allen Dingen, was du gesagt hast, es geht ja, worüber wir ja immer reden, um Lebensstilveränderung. Und anstatt dauernd hier löffelweise oder kiloweise Natron- oder Protonenpumpenhämmer in sich reinzuschaufeln, lieber mal zu schauen, warum tritt das auf? Wie ist meine Ernährung? Wird das vielleicht, wird der Magen durch meine Ernährung irgendwie getriggert, sodass ich da viel zu viel Säureproduktion habe? Und ja, also einfach mal draufschauen und dann lieber mit der Ernährungsänderung arbeiten als mit Medikamenten.
Ja, das ist ein Grundsatz, den wir hier auch wieder belegen können und verteidigen können. Und vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, wofür man denn Natron überhaupt verwendet. Ist Natron überhaupt das gleiche wie Backpulver? Das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz klären. Also in der Küche verwenden wir es natürlich als Triebmittel für Rezepte, zum Beispiel mit sauren Zutaten. Also wenn man Joghurt oder Buttermilch verarbeitet. Als Säureregulator in industriellen Lebensmitteln wird Natron verwendet, als E500. Dann kann man es sehr gut, das hat meine Großmutter mir schon damals erklärt, auch als Allzweckreiniger verwenden. Zum Beispiel zum Putzen von Backöfen, Blechen, Töpfen und so weiter eignet sich Natron sehr gut. Es enthärtet Waschwasser. Ja, und gerade wir hier in Köln haben sehr hartes Wasser. Also wenn man das enthärten will, dann könnte man Backpulver oder Natron verwenden. Geruchsneutralisation ist auch nochmal so ein Anwendungsgebiet. Also es bindet Gerüche in Kühlschränken, in Schuhen könnte man es verwenden oder in Textilien. Aber wir müssen am Ende auch sagen, dass eben Natron und Backpulver nicht genau das gleiche ist. Ja, wir müssen das nochmal differenzieren. Und das wollen wir hier nochmal ganz kurz auch machen. Also wenn man jetzt Natron mit Backpulver vergleicht, dann ist Natron reines Natriumhydrogencarbonat, so wie wir es auch im Körper selber produzieren, während Backpulver eine Mischung ist aus Natron mit Säure und Stärke. Die beiden haben dann entsprechende Reaktionspartner. Natron braucht dafür die Säure im Teig. Zum Beispiel Anwendung bei Muffins oder Pancakes oder so, da wird eher Natron verwendet und bei Backpulver, das reagiert mit Feuchtigkeit und Hitze, deswegen verwenden wir es sehr viel bei Kuchen, Keksen und so weiter, also Getreideprodukten, die aufgehen sollen und die, ja, so wie am Samstag esse ich immer ganz gern mal ein Stück Kuchen, das habe ich so von meiner Kindheit rübergerettet. So, wenn Samstag habe ich immer Fußball gespielt, du wahrscheinlich auch. Und als Belohnung nach dem Fußball gab es dann immer ein Stück Apfelkuchen und natürlich die Sportschau, ist ja klar.
Apfelkuchen, absoluter Muss am Samstag. Was ich noch ergänzen wollte, Körperpflege. Es wird auch als zur Zahnpflege benutzt. Man kann damit auch eigene Zahncreme herstellen. Die Natron ist leicht abrasiv für die Zähne. Leichte Abreibung, Verfärbungen gehen damit weg. Man kann sich eine eigene Zahncreme da auch mal mixen mit Kokosöl und Natron. Hat man eigentlich die günstigste Zahncreme, die man sich so vorstellen kann. Schäumt auch ein bisschen. Wunderbar. Dann noch
Da muss man auch nicht zum Bleaching zum Zahnarzt, ne?
muss man auch nicht zum Bleaching. Genau. Und dann auch noch, wenn man es ein bisschen mit Wasser anrührt, wirkt es auch sehr gut bei Insektenstichen auf der Haut. Wenn man so ein Jucken hat, nach Mückenstichen oder auch Bienenstichen oder Wespenstichen, kann man sich da ein bisschen Natron drauf tun. Das beruhigt die Haut auf jeden Fall. Und wenn man es auf die Spitze treiben will, dann kann man sich da auch noch ein Deo herstellen, weil Natron auch Bakterien hemmt. Und wenn man sich das unter den Arm drunter schmiert, kann man sich eine Paste anrühren. Gibt es ganz, ganz viele Rezepte im Internet, wenn ihr da mal nachschaut. Ist auf jeden Fall eine Alternative zu den ganzen chemischen Stoffen, die man sich sonst so über die Kosmetik in die Haut einbringt.
Also ein gutes Antitranspirant.
Hatten wir ja beim letzten Mal das 48 Stunden Antitranspirant beim Sport.
Genau. Ja, gut, in der Medizin wird es, wie wir schon gesagt haben, bei Sodbrennen angewandt. Also es neutralisiert tatsächlich eben sehr schnell die Magensäure, ja, als chemischer Prozess. kommen gleich dazu, ob das günstig oder weniger günstig ist. Es wird auch bei Niereninsuffizienz angewandt, sollte man nicht selber anwenden. Also dann nur mit ärztlicher Begleitung, bei einer metabolischen Azidose, die kann auch bei Diabetikern entstehen, wenn also sehr viel Ketone auch produziert werden, die dann das Blut, den Blut-pH verändern. Wie wir gesagt haben, als Buffer sozusagen bei der Übersäuerung im Muskel wird es angewandt oder wie du gerade auch gesagt hast, Gurgellösung, Mundspülungen. Ja, damit kann man das medizinisch einsetzen. Die physiologische Rolle von Natron ist, dass Natron eigentlich Teil unseres ja, körpereigenen Puffersystems ist. Als Natriumhydrogencarbonat ist es Teil des Bicarbonat-CO2-Puffersystems. Ja, und das haben wir deshalb im Körper, weil wir ja das Blut immer in sehr, sehr engen pH-Grenzen halten müssen. Also, dass wir hier nicht in die Säurelast des Blutes oder in Alkalisierungsprozesse hineinkommen, dass es immer zwischen 7,35 und 7,45 gehalten wird. Dafür brauchen wir diese Pufferprozesse, dass wir es immer wieder ausgleichen. Ja, je nachdem, was wir essen, ob wir sehr säurelastige Ernährung betreiben, dann müssen diese Säuren immer wieder neutralisiert werden, ausgeglichen werden, sodass sich die pH-Werte vor allen Dingen im Blut nicht verändern. Das ist das Ziel am Ende. Aber vor dem Blut steht natürlich der Magen-Darm-Trakt. Ja, Magen-pH wird verändert, Dünndarm, Colon-pH-Wert, Fragezeichen. Im Magen ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Überschüssige Magensäuren können hier abgepuffert werden über Natron. Natron reagiert mit der Magensäure, mit dem HCl zu Natriumchlorid und zu Wasser und CO2. Und das Gas führt eben dann letztendlich zum Aufstoßen und auch zur Blähungsneigung. Ja, weil es muss ja irgendwie raus, ne? Die Gase müssen raus, also stoßen wir dann entsprechend auf. Und um vielleicht nochmal auf das Problem zurückzukommen, wenn wir eben häufiger die Magensäure versuchen zu neutralisieren über Natron, das machen ja manche, die betreiben das ja 3, 5 Mal täglich vor Mahlzeiten. Das Problem ist dann, dass wir natürlich einen Einfluss haben auf die Belegzellen des Magens, weil ja im Körper immer dann, wenn etwas zu wenig da ist, versucht wird, über eine Erhöhung das Ganze auszugleichen. Also Beispiel wäre hier, wenn man sehr, sehr blutzuckerreiche Nahrung aufnimmt, also hochglykämische Nahrung, versucht eben die Bauchspeicheldrüse, die insulinproduzierenden Zellen, die Beta-Zellen, versuchen dann eben mehr Insulin zu produzieren, um diesen Überschuss sozusagen dann auszugleichen, damit der Blutzucker dann aus den Blutgefäßen wieder entweichen kann. Ja? Weil das wäre gefährlich, wenn dauerhaft zu hohe Blutzuckerspiegel entstehen würden. Und so muss man das eben auch bei der Säure sehen. Dauerhaft veränderte Säuremilieus in den unterschiedlichen Abschnitten oder im Blut wäre nicht günstig. Und deswegen kann es eben dazu führen, dass wenn man zu häufig Natron konsumiert, dass es dann einen Rebound-Effekt gibt. Und dieser Rebound-Effekt zu einer Hypersekretion führt, dann könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, okay, wenn Hypersekretion durch Natron entsteht, dann müsste das ja auch durch sehr basische Ernährung entstehen. Also wenn man jetzt dreimal am Tag Salat essen würde, man würde dann Brokkoli und andere Gemüsearten permanent konsumieren, dann wäre das ja eigentlich für den pH-Wert in Anführungsstrichen schlecht, weil man würde ja die Magensäure dann negativ beeinflussen. Und in dem Zusammenhang, Axel, habe ich mir dann mal genauer angeschaut, wie funktioniert eigentlich dieses ganze Bicarbonatsystem im Magen-Darm-Trakt? Weil es ging ja um diese ursprüngliche Frage, ja, die von diesem Heilpraktiker aufgedröselt wurde, dass eben, oder anders gesagt, dass er darauf hingewiesen hat, dass man mit Natron die Milieus im Dünn- und Dickdarm so verändert, dass dann am Ende Proteine nicht mehr sauber verdaut werden. Und wenn Proteine nicht gut verdaut werden, dann verbleiben sie eben im Dickdarm, sie werden dort fermentiert. Und wenn sie dort fermentiert werden, dann können eben Fäulnisgifte entstehen. Und diese Fäulnisgifte, die haben dann so schöne Namen wie zum Beispiel Indol oder Skatol oder biogene Amine. Auch Histamin gehört zu den biogenen Aminen. Und diese Fäulnisgifte können dann dazu führen, dass Entzündungen entstehen. Und da, wo Entzündung entsteht, da ist dann die Entartung, die Tumorbildung nicht so weit entfernt. Und das ist mit Sicherheit auch ein Thema, wenn es darum geht, woher kommen eigentlich diese hohen Inzidenzen von jungen Menschen, die heute den Darmkrebs entwickeln. Ja, wir haben den Darmkrebs ja, ich sag mal, durch die Screening-Verfahren, durch die Früherkennung eigentlich relativ gut insofern im Griff, dass es keine Steigerungen mehr gibt bei 50-, 60-Jährigen. Wir sehen jetzt die Steigerungen bei 30-Jährigen, bei 40-Jährigen, also da, wo die Vorsorge noch gar nicht wirklich greift, da sehen wir exponentielle Steigerungen. Und das muss natürlich mit veränderten Lebensstilfaktoren zusammenhängen. Und klar, wenn man über den Magen-Darm-Trakt spricht, dann kann das eigentlich nur die Ernährung sein, das können nur Nahrungsinhaltsstoffe sein oder eben bestimmte Supplemente, wie zum Beispiel Natron.
Ja, aber du sagst es gerade, unter 40 oder unter 50 steigt die Tumorrate gerade im Magen-Darm-Trakt. Da ist, wie gesagt, die Aufklärung vielleicht oder die Vorsorge noch nicht so, wie es bei ab 50 wird es ja empfohlen von den Krankenkassen und auch bezahlt. So, darunter nicht. Und wie du sagst, es muss an der Ernährung liegen. Wir haben ja schon mehrfach hier drüber gesprochen, diese ganze Convenience Food, diese ganze Bequemlichkeit, einfach mal schnell eine Pizza in den Ofen. Und da wissen wir ja, dass halt Salami auf der Pizza halt auch dauerhaft Entzündungen auslöst. Das ist wissenschaftlich sehr gut untersucht. Und da kommen solche Sachen her. Dieses ganze Fast Food, das bildet keinen guten Lebensstil.
Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, verändert Natron den Säurebasenhaushalt im Dünndarm und im Dickdarm? So, und da bin ich auf eine Publikation gestoßen aus 2024 von zwei deutschen Wissenschaftlern, die sagen, dass eben dieses Bicarbonatsystem, was wir selber produzieren über unsere Enterozyten, das sind die Darmbarrierezellen, dass dieses Bicarbonatsystem sehr wichtig ist für die Barrierefunktion des Darms, für die Schleimhautproduktion im Darm und auch für die Aufstellung des Mikrobioms, also wie sich der schützende Mikrobiomfilm im Darm dann entsprechend aufbaut. Das ist wahrscheinlich viel, viel wichtiger als zum Beispiel die Kolonisierung immer wieder mit Probiotika. Ja, wenn man also präventiv was tun will, dann nehmen ja mittlerweile sehr, sehr viele auch Probiotika ein, was nicht falsch ist, was nicht grundlegend falsch ist. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dieses Bicarbonatsystem gut funktionieren zu lassen. Warum? Weil, und das ist ganz spannend, weil im Darm gibt es bestimmte spezifische Transporter, die haben so wunderschöne Namen bekommen wie CFTR oder SLC26A3 oder SLC26A6, muss man sich jetzt nicht zwingend merken. Aber diese Transporter sind dafür da, dass eben in diesen Barrierezellen Bicarbonat gebildet wird und über diese Transporter dann in das Darmmilieu ausgespült sozusagen werden. Und dadurch wird der pH-Wert immer versucht, in engen Grenzen zu halten. Und im Dünndarm haben wir weniger dieser Transporter, im Dickdarm haben wir deutlich mehr dieser Transporter. Sodass eben im Dickdarm sehr stark über dieses Bicarbonatsystem der pH-Wert versucht wird, wie im Blut auch, in sehr, sehr engen Grenzen zu halten. Was wir, Axel, in Stuhlproben häufig sehen, das sehe ich in meiner täglichen Beratung, dass eben die Stuhl-pHs sehr stark verschoben sind schon. Und zwar zu stark alkalisierend, also in Richtung größer als 7,0. Wir wollen eher so Werte sehen von 5,5 bis 6,5, nicht drunter, aber auch nicht drüber. So, das zeigt schon, dass diese pH-Werte in den spezifischen Regionen des Magen-Darm-Traktes oder auch im Körper selber, im Blut und so weiter, dass die immer versucht werden, in sehr, sehr engen Grenzen zu halten. Problematisch wird es dann, wenn der Körper das nicht schafft oder wenn er massiv beeinflusst wird durch eine einseitige Ernährung, dass er praktisch immer übermäßig gegenpuffern muss. Und in dem Zusammenhang ist ganz interessant, wenn man sich mal eine Erkrankungsart anschaut, zum Beispiel Mukoviszidose. Mukoviszidose ist ja eine genetische Erkrankung, die nur dann entsteht, wenn eben zwei bestimmte Genpools zusammenkommen, weil dann bestimmte Mutationen entstehen. Und interessanterweise bei Mukoviszidose-Patienten, die ja so einen sehr zähen Schleim haben, wo die speziellen Physiotherapeuten, die darauf ausgebildet sind, ja, darauf achten eben, dass dieser Schleim immer wieder entfernt wird und sich neuer Schleim bilden kann. Das passiert ja auch in unserem Darm. Es entsteht ständig neuer Schleim. Und wenn dieser Schleim sehr zäh wird, und das ist eben bei Mukoviszidose-Patienten der Fall, dann entsteht eben auch eine Fehlbesiedlung durch, ja, durch Keime, durch physiologisch pathogene Keime. Und dann kann natürlich auch eine Malabsorption entstehen. Das heißt, man nimmt weniger essentielle Nährstoffe auf, wodurch man dann natürlich in andere Probleme kommt. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass eben bei Mukoviszidose diese CTFR-Transporter durch die Mutation sehr stark runterreguliert werden, dadurch weniger Bicarbonat gebildet werden kann und dadurch der pH-Wert in Richtung Säurelast sehr stark beeinflusst wird im Dickdarm. Das heißt, Säurelast bedeutet eben, dass die pH-Werte eher geringer sind, ne? Also keine Alkalisierung, sondern eben eine sehr starke säurelastiger pH-Wert da entsteht. Und das ist natürlich auf Dauer dann eben nicht gut für zum Beispiel Absorption. Und dann wird die ganze, ja, wie soll ich sagen, die ganze Verdauung sozusagen massivst negativ beeinträchtigt, weil die Verdauung hat ja eigentlich einen Zweck, dafür zu sorgen, dass eben diese ganzen essentiellen Nährstoffe, wir haben 47 Stück davon, 47 Nährstoffe können wir nicht selber bilden, müssen täglich oder zumindest in bestimmten Zeiträumen dann über die Ernährung entsprechend aufgenommen werden. So, und um die Frage zu beantworten, wird das entsprechend durch Natron beeinflusst, ja, um diese erste Frage zu beantworten, da muss man klar sagen, nein. Warum nein? Weil Natron lokal sehr stark die Magensäure beeinflusst, aber nicht mehr den Dünndarm und auch nicht mehr den Dickdarm. Das heißt, um die Frage zu entschärfen, sorgt Natron dafür mittelfristig, langfristig, wenn man es täglich einnimmt, dass eben zum Beispiel Proteine schlechter verdaut werden können. Meine Aussage dazu prinzipiell nein. Eben aus genau diesen Gründen, weil diese Bicarbonatsysteme dafür sorgen, dass eben im nachgelagerten Dünndarm und im Dickdarm das sofort entsprechend neutralisiert wird und deswegen Natron nur lokale Effekte im Magen hat. Wenn man also Natron als ja, kurzfristig Sodbrennen loszuwerden einnimmt, dann macht das sicherlich Sinn. Ich erinnere mich nochmal an meinen Großvater, der hat mir dann immer empfohlen, wenn ich Sodbrennen hatte, Bullrichsalz zu nehmen. Und das funktioniert ja auch. Nur wenn man täglich Bullrichsalz einnehmen müsste, ja, da muss man sich Gedanken über seine Ernährungssituation machen, weil dann macht man wirklich dort an der Stelle ein bisschen was falsch.
Jens, und so langsam zum Ende, noch nicht ganz, aber wir müssen noch auflösen, dein Gespräch oder deine Unterhaltung mit der Kollegin, die sich gerade mehr um Krebs und Natron beschäftigt hat oder wo ihr da, euch da unterhalten habt, das müssen wir jetzt auch noch auflösen. Hilft Natron oder ist es eher ein Wundermittel oder ist es eher ein Hype? Wie ist deine Einschätzung nach deiner Recherche?
Ja, das ist jetzt die zweite Frage, die es aufzulösen gilt. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was ist denn der Unterschied zwischen Natron und einer sehr basischen Ernährung, Basenkost. Ja, wenn man jetzt die einzelnen Dinge aufdröselt, dann kommt man eigentlich sehr schnell dazu, dass wir diese Frage klar beantworten können. Nämlich, wenn man sich die einzelnen Aspekte anschaut, wie Wirkung, Ort, Dauer, Mechanismus und Einfluss auf das Mikrobiom, dann kommen wir zu folgenden Ergebnissen. Nämlich, dass Natron sehr schnell wirkt auf Ebene des Magens. Die basische Ernährung viel langsamer wirkt. Also es hat Basische Ernährung hat eigentlich auf Sodbrennen nicht so einen Ad-hoc-Effekt, wie das jetzt Natron hat, weil, und das ist das entscheidende Kriterium, wo wirken denn die Basen aus der Ernährung im Vergleich zu Natron? Im Natron wirken die Basen fast ausschließlich im Magen, also sehr lokal im Magen, vielleicht noch ein kleiner Effekt auf den Dünndarm, aber dann hört es eigentlich auch auf, weil der Dünndarm fängt dann sofort an, über die Transporter das entsprechend zu neutralisieren. Bei der basischen Ernährung ist das komplett anders, weil wir haben hier nicht lokale Effekte, die haben wir auch, aber viel geringer im Vergleich zu Natron, denn die Basenkost wird ja dann über den Verdauungsapparat ja ins Blutsystem überführt und deswegen haben wir über die basische Ernährung eine systemische Wirkung und über Natron haben wir nur eine lokale Wirkung. So, basische Ernährung hat natürlich auch noch einen Einfluss auf den Dickdarm, den haben wir bei Natron eher nicht. So, von daher, wenn man seinem Darm etwas Gutes tun will, dann sollte man nicht Natron essen, sondern dann sollte man basisch Kost essen, was ja häufig Gemüse ist. Gemüse enthält viel Ballaststoffe. Ballaststoffe produzieren wieder kurzkettige Fettsäuren, was wiederum dafür sorgt, dass der Dickdarm-pH in sehr engen Grenzen gehalten wird. Und deswegen verwenden wir ja zum Beispiel auch Präbiotika, ja, um den Dickdarm-pH zu beeinflussen. So, um die Frage zu beantworten, Natron wirkt eigentlich nur lokal, es wirkt nur kurzzeitig und nicht nachhaltig, also es wirkt nicht systemisch. Denn Natron macht vom Mechanismus her, vom chemischen Mechanismus, eigentlich nur eine chemische Neutralisation im Magen, mehr nicht. Während Basenernährung, eine basische Ernährung oder basische Lebensmittel, die machen eine metabolische Neutralisation. Also die wirken wirklich systemisch. Und dann wären wir auch schon bei der Frage des Sports. Natron hat eigentlich auf Muskulatur relativ wenig bis gar keinen Einfluss, während das die basische Ernährung schon hat. So, und wenn man nochmal aufs Mikrobiom sich fokussiert, dann hat auch hier Natron eigentlich fast gar keinen Einfluss, weder positiv noch negativ, weil das Mikrobiom sitzt ja hauptsächlich im Kolon, also im Dickdarm. Und die basische Ernährung hat einen sehr, sehr großen und starken Effekt auf den Dickdarm-pH, je nachdem, wie man es gestaltet, ne? Wenn man ballaststoffarm sich ernährt, dann hat man einen negativen Effekt. Wenn man sich ballaststoffreich ernährt, dann hat man einen positiven Effekt. Und wenn man das alles zusammenfasst, ja, die ursprünglichen Fragestellungen, dann kann man eigentlich jetzt so die Quintessenz ziehen, um unseren Podcast heute auch zum Abschluss zu bringen. Also die wichtigste Quelle, Nummer eins, die wichtigste Basenquelle ist das Bicarbonat-Sekretionssystem der Enterozyten. Also der Barrierezellen, der Darmzellen. Wenn wir wirklich den Darm-pH beeinflussen wollen, den Dickdarm-pH beeinflussen wollen, dann machen wir das nicht mit Natron, sondern dann machen wir das mit kurzkettigen Fettsäuren. Die wiederum entstehen durch Ballaststoffe. Dann würde man halt Präbiotika oder sehr ballaststoffreiche Kost verwenden. Oder was wir inzwischen auch machen können, wir können auch kurzkettige Fettsäuren über Supplemente geben. Können wir vielleicht auch einen Link in den Shownotes mit reinstellen, sodass man sich die entsprechenden besorgen kann. Wie gesagt, Natron, das wäre Punkt 3, wird im Magen sofort verbraucht, beeinflusst überhaupt 0,0 diese Transportersysteme, die ich gerade erwähnt habe. Von daher, Natron hat eben Nummer 4 keinen Einfluss aufs Mikrobiom im Dickdarm und sogar negativ. Und da ist die Aussage von dem Heilpraktiker tendenziell eher richtig. Wenn man es langfristig anwendet zur Neutralisation der Magensäure, dann provoziert man eigentlich auf Dauer eher das Problem, denn durch diesen Rebound-Effekt kann es dazu führen, dass eben mehr Magensäure produziert wird, wodurch wir dann natürlich auch im Dünndarm die Proteinspaltung beeinflussen. Also an der Stelle, klar gesagt, hat er tendenziell sogar recht, ja, dass wir dadurch die Proteinverdauung negativ beeinflussen können. Und deswegen können wir klipp und klar eigentlich hier heute sagen, ein Teelöffel Natron ersetzt keine basenreiche Ernährung. Man sollte sich lieber mit einer Basenkost auseinandersetzen und Ja, wie ich schon zwischendurch mal gesagt habe, wenn man eben einen zu hohen Colon-pH-Wert hat, der so über 7,0 geht, dann haben wir tatsächlich eine erhöhte proteolytische Fermentation. Das heißt, hier werden Eiweiße oder Peptide, besser gesagt, noch unverdaute Proteine, die so teilverdaut sind, noch keine Aminosäuren, die dann umgewandelt werden in Ammoniak oder in biogene Amine, wodurch eben dann Histaminproblematik verschärft wird, wodurch Fäulnisgifte produziert werden. Und das kann natürlich dann nicht nur Entzündungen auf Darmebene provozieren und dann möglicherweise auch verantwortlich sein für frühere Darmkrebsentwicklung, sondern, mein letzter Satz heute, Axel, es kann auch die Leber überlasten. Weil wir haben ja ein System, ein enteropathisches System. Das heißt, verschiedenste Stoffe im Dickdarm können dann auch über das enteropathische System wieder zur Leber zurückwandern. Und Menschen, die ohnehin schon müde sind und ein Leberproblem haben, vielleicht eine nicht alkoholische Fettleber haben, da wäre das natürlich sehr, sehr schlecht, wenn hier auch noch Fäulnisgifte entstehen und dadurch die Leber nochmal zusätzlich mehr belastet wird und das Problem dann eher sich verschärft.
Die Leber schauen wir uns in einem weiteren Podcast nochmal näher an, was da noch alles möglich ist und wie die uns hilft bei der Entgiftung. Das schauen wir nochmal rein. Jens, vielen Dank an der Stelle erstmal wieder für deine ausführliche Recherche. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr habt viel mitgenommen heute. Also, Natron hilft kurzfristig mal das Sodbrennen zu bekämpfen oder zu unterdrücken, aber beschäftigt euch langfristig eher mal mit dem ganzen System, also mit einer guten Ernährung, mit einer basischen Ernährung. Schaut da einfach mal rein. Dazu werden wir auch noch mal den einen oder anderen Podcast machen und das bei dem einen oder anderen Podcast auch noch mal erwähnen. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wie gesagt, wir hören uns am nächsten Montag wieder. Macht's gut, bis dann, bleibt gesund. Bis dann, ciao, ciao und tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.